Schlagzeilen aus dem Informationsmeer zu fischen ist kinderleicht. Auch zu Proschim schwimmen einige an der Oberfläche.
Im Angesicht des Kohletods.
Auf der Kippe. Das Lausitzdorf Proschim hat die Energiewende längst vollzogen. Und doch droht dem Ort der Kohletod.
Wir haben die Biogasanlage gesehen, die Windmühlen und die mit Solarmodulen belegten Dächer dutzendfach. Proschim liefert zurzeit mehr regenerative Energie, als die Einwohner selbst verbrauchen. Aber nur bis 2024, wenn alles nach Plan, nach Braunkohlenplan läuft. Zur Erinnerung, bis dahin sollen alle Proschimer den Ort verlassen haben, damit Solardächer, Windmühlen, Häuser, Kuhställe, Gärten, Straßen, eben alles, was bis dahin Proschim war, zerstört werden kann und die Kohlebagger freie Fahrt haben. Sonne gegen Kohle, erneuerbar gegen fossil, sauber gegen dreckig, solche Gegensatzpaare eignen sich für eine einfache, schnelle, aktuelle Geschichte. Für die vielen Grautöne zwischen dem Schwarz und dem Weiß des Themas bieten sie freilich wenig Raum. Wie leben Menschen mit der täglich näher rückenden Bedrohung, ihre Existenz zu verlieren? Wie verändert sich das Miteinander im Dorf dadurch? Diesbezüglich fischt man in den Weiten des Informationsmeeres eher im Trüben.
Streit im Lausitzdorf Proschim wegen Tagebauerweiterung.
Von einer Spaltung des Dorfes haben wir im Oktober schon gehört. Der Spalt trennt die, die auf jeden Fall in ihrer Heimat bleiben wollen und die, die möglichst schnell Klarheit, einen neuen Wohnort und eine anständige Abfindung von Vattenfall haben wollen. Kein geschlossener Protest also gegen die Devastierung von Proschim. Gegen den Entwurf des Braunkohlenplans Tagebau Welzow Süd, Weiterführung in den Teilabschnitt 2, gab es bis Ende November 2011 dennoch fast 4000 Einwendungen. Eine endgültige Entscheidung der Landesregierung Brandenburg steht zwar noch aus, aber das Schicksal von Proschim ist ein weiteres Mal festgeschrieben im schlagzeilenträchtigen politischen Manifest zur Energiepolitik des Landes Brandenburg.
Umstrittene Energiestrategie verabschiedet.
Kabinett verabschiedet Energiestrategie 2030.
Vattenfall-Chef lobt Brandenburger Energiestrategie 2030.
Damit bleibt der Vattenfall-Chef eher die Ausnahme. Für die Braunkohlegewinnung und Verbrennung gibt es kaum Sympathien bei jenen, die kein Interesse an Kohle durch Kohle haben. Vor allem Umwelt- und Klimaschützer, aber auch Politiker, Wissenschaftler und Landwirte sprechen sich gegen das Strategiepapier aus, das die Braunkohlenutzung zwar als Brückentechnologie, aber dafür kein zeitliches Ende benennt.
Die Energiewende-Verhinderungsstrategie. Das Zeitalter der erneuerbaren Energien liegt in weiter Ferne.
Potsdamer Braunkohlepläne gefährden deutsche Energiewende. Neues Braunkohlekraftwerk überflüssig.
Klimaexpertin. Neues Kohlekraftwerk wäre fatales Signal.
Ministerpräsident Platzek versagt beim Klimaschutz.
Der Energieträger Braunkohle hat den größten Anteil an CO2-Emissionen, ist in der Energiestrategie 2030 zu lesen. Dennoch heißt es einige Absätze später:
Aus heutiger Sicht ist nicht sicher vorauszusagen, bis zu welchem Zeitpunkt Braunkohle auch weiterhin eine wichtige Säule der nationalen Versorgungssicherheit bilden wird.
Die Vorhersage für das Aus von Proschim ließ sich offenbar leichter machen. Zwar ist der schrittweise Ausstieg aus den fossilen Technologien erklärtermaßen gewollt, die vollständige Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien hängt aber, so schreiben Brandenburgs regierende Energiestrategen, von der Entwicklung innovativer Energiespeicher und intelligenter Netzintegrationskonzepte ab. Alle 5 Jahre soll überprüft werden, ob die Braunkohle, ob die entsprechenden Tagebaue und Kraftwerke noch gebraucht werden. Im Prinzip jedenfalls.
Hiervon ausgenommen ist die Ruhr-Braunkohleversorgung des bestehenden Kraftwerks Schwarze Pumpe, die durch Weiterführung des Tagebaus Welzow Süd in den räumlichen Teilabschnitt 2 gesichert werden soll.
Wie für Proschim sind im Energiestrategiepapier 2030 für 3 weitere Dörfer in Brandenburg, ohne sie namentlich zu erwähnen, düstere Aussichten festgeschrieben.
Um die Rohstoffbereitstellung des Energiestandortes Jentschwalde ab Mitte der 2020er Jahre sicherzustellen, wurde 2009 das Braunkohleplanverfahren für den Neuaufschluss des Tagebaus Jentschwalde Nord eingeleitet.
Für diesen neuen Tagebau Jentschwalde Nord müssen die Dörfer Kerkwitz, Atterwasch und Grabkow weichen. 900 Menschen sollen hier ihre Heimat verlieren, umgesiedelt werden, wie es im Planungsdeutsch heißt. Die Vernichtung von Kerkwitz, Grabko und Atterwasch soll ebenso wie die Prochims die Rohstoffsicherheit für ein Braunkohlekraftwerk garantieren. In der Energiestrategie 2030 ist zu lesen:
Zur Sicherung des Energiestandortes Schwarze Pumpe wird dazu seit Ende 2007 das Braunkohleplanverfahren zur Fortführung des Tagebaus Welzow Süd im räumlichen Teilabschnitt 2 durchgeführt. Durch die Weiterführung soll die Versorgung des Kraftwerks Schwarze Pumpe mit Braunkohle gesichert werden. Um die Rohstoffbereitstellung des Energiestandortes Jenschwalde ab Mitte der 2020er Jahre sicherzustellen, wurde 2009 das Braunkohleplanverfahren für den Neuaufschluss des Tagebaus Jenschwalde Nord eingeleitet.
Ursprünglich war der Neuaufschluss des Tagebaus Jenschwalde Nord an ein neues Kraftwerk mit CCS-Technik gebunden. Die Investitionszusage für diesen Kraftwerksneubau in Jenschwalde hat Vattenfall längst zurückgezogen. Zu massiv die Proteste gegen die Verpressung von CO2 in die Erde, zu unklar die Rechts- und Gesetzeslage. Und obwohl selbst Brandenburgs Energiestrategen schreiben:
Ein gegebenenfalls erforderliches Nachfolge-Braunkohlekraftwerk am Energiestandort Jenschwalde soll nicht ohne CCS-Technologie errichtet und betrieben werden.
Werden die Dörfer Kerkwitz, Grabko und Atterwasch für den derzeit nicht näher definierten Energiestandort Jenschwalde platt gemacht? Auf Verdacht? Natürlich regt sich dagegen Widerstand.
Protest. Neues Bündnis gegen Tagebaupläne. Heimat und Zukunft gegründet.
Breites Bündnis für Ausstieg aus der Braunkohle gegründet.
Dieses Bündnis wurde wenige Tage nach unserer ersten Reportagereise gegründet. Von CCS-Gegnern und Tagebaugegnern gemeinsam.
Wir meinen, die einseitige Fixierung auf Braunkohle hat Brandenburgs Energiepolitik in eine Sackgasse geführt. Insbesondere CCS ist mit rationalen Argumenten nicht nachzuvollziehen. Aber auch die bevorstehenden Umsiedlungen und Enteignungen sowie die Abwertung ganzer Regionen als Tagebau- bzw. Deponielandschaften lassen sich in solcher Größenordnung schwerlich als Beitrag für das Allgemeinwohl rechtfertigen.
Zu den fast 500 Unterzeichnern, die einen Ausbau der erneuerbaren Energien, den Ausstieg aus der Braunkohle und die verstärkte Nutzung von Energiesparpotenzialen fordern, gehören Bundes- und Landtagsabgeordnete, Politiker aller Parteien, Landwirte und Umweltschützer, Menschen aus Prochim, Atterwasch, aus Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen. Es ist ein sehr breites bürgerliches Bündnis, das am Reformationstag 2011 in Atterwasch gegründet wurde. Ein erstes Reiseziel zeichnet sich ab. Auf der Suche nach dem Widerstand gegen den umweltschädlichen und menschenfeindlichen Abbau der Braunkohle ergibt sich ein weiteres.
Aufruf: Lausitzer Klima- und Energiecamp 2012. Für eine Zukunft ohne Kohle und Atom. Klimagerechtigkeit und Energiesouveränität erkämpfen.
Das Klimacamp findet zum zweiten Mal in Jenschwalde statt, in diesem Jahr vom 11. bis zum 19. August. Mit den Klimaaktivistinnen und Aktivisten wollen wir sprechen. Mit Betroffenen in der Region natürlich auch. Wir fahren los. Unsere erste Verabredung haben wir in Atterwasch mit Monika Schulz-Höpfner. Sie lebt seit 30 Jahren in dem Ort, hat sich dem Bündnis Heimat und Zukunft angeschlossen und arbeitet als Landtagsabgeordnete für die CDU. Damit bewegt sie sich seit Jahren in einem Spannungsfeld. Es war schließlich ein Parteikollege, ein CDU-Minister, der sie 2007 eines Abends anrief, um ihr zu sagen, was alle anderen Atterwascher einen Tag später aus der Presse erfahren sollten.
Also das hat mich 2007, als diese Entscheidung mitgeteilt wurde, war das wie ein Schlag ins Gesicht. Weil ich habe damit nicht gerechnet. Überhaupt null gerechnet, dass es jemals dazu kommen könnte, dass jemand auf die Idee kommt, Kohlentagebau so weiterzuführen. Wirklich, ich war total platt. Ich habe es genauso überraschend auch erfahren. Ich hatte nur den einzigen Vorteil, das darf ich jetzt inzwischen verraten, dass mich der zuständige Minister, der von der CDU war, mich am Abend, bevor diese Pressemitteilung dann kam, über diese Klausthal-Studie, mich anrief und sagte, weil wir kennen uns gut, du Monika, ich muss dir was sagen, da kommt morgen was, sei nicht überrascht. Ja. Und dann, wieso was jetzt? Na, ihr steht doch wieder zur Disposition und die Kohlepläne und so weiter, und Klausthal-Studie, und da ist was durchgestochen worden. Im ersten Moment war ich erstmal sprachlos. Mhm. Und im nächsten Moment bin ich hochgegangen in eine Rakete und habe gesagt, ihr habt es aber nicht mehr alle, ihr seid doch nicht mehr normal. Ich sage, das kann doch nicht euer Ernst sein. Ja, das ist alles nicht so und das ist ja nur eine Studie. Ich sage, erzählt mir doch keine Märchen, ihr macht doch nicht eine Studie, nur um der Studie willen oder was? Und dann habe ich gesagt, Leute, und im Übrigen, ihr braucht keine Studie machen. Kommt einfach in die Dörfer, guckt euch die alten Pläne an aus der DDR. Es sind fast genau identisch die alten Pläne. Mhm. Und dann war das Gespräch beendet. Mhm. Weil ich musste dann, danach habe ich erstmal überlegt, was machst du eigentlich jetzt? Ich war völlig neben der Spur gelaufen. Mhm. Ich wusste gar nicht mehr. Ich habe dann überlegt, gehe ich am Morgen, ich wusste ja, am nächsten Tag ist Pressekonferenz, gehe ich dahin. Aber ich wusste genau, ich könnte meine Emotionen, hätte ich an dem Tag nicht im Zaum halten können. Ich wäre wahrscheinlich wirklich, ich weiß nicht, vielleicht hätte ich mit Gegenständen geschmissen.
Die CDU-Landtagsfraktion, Ihre Fraktion, hat gerade ein eigenes Papier zur Energiepolitik in Brandenburg veröffentlicht und damit bedenkliche Schlagzeilen produziert.
Die CDU kippt ihre alten Windkraftziele. Grundsatzpapier zur brandenburgischen Energiepolitik. Pro Kohle und Skepsis gegenüber den erneuerbaren Energien.
In dem, wie es heißt, Brandenburg-verträglichem Konzept für die Energiepolitik des Landes steht, Brandenburg bleibt Energieexportland, und zu lesen ist unmissverständlich ein
Bekenntnis zur Braunkohle. Die CDU-Fraktion hält an dem Energieträger Braunkohle als Wegbereiter für die erneuerbaren Energien fest. Etwaige Ausstiegsforderungen halten wir zum jetzigen Zeitpunkt für verfrüht und realistisch nicht durchsetzbar.
Da habe ich mich so gefragt, wie geht's Ihnen denn damit?
Nicht besonders gut, wie Sie sich vorstellen könnten. Ich versuche immer dann auch Überzeugungsarbeit zu leisten, weil, wenn Sie das Papier genau anschauen, Sie sagen jetzt, dieses Bekenntnis zur Braunkohle, das konnte ich nicht verhindern. Also das ist durchgängig eine Meinung, die in Potsdam herrscht, ob das in der SPD ist, ob das in der CDU ist, selbst in Teilen der Linken. Also da sollte man sich nicht täuschen, gibt es diese Denke. Und natürlich ist das Ganze noch forciert worden durch die Sachsen, weil es gibt ja da diese Zusammenarbeit der sächsischen CDU und der Brandenburger CDU. Und die sächsische CDU macht das ja also noch vehementer als die Brandenburger CDU. Und ich glaube, davon haben sie sich auch ein bisschen mitreißen lassen. Hatte ich jedenfalls den Eindruck. Also ich versuche immer zu überzeugen, die Leute hier vor Ort zu haben, weil man immer den Eindruck hat, von Ferne lässt sich ja vieles gut bereden, als wenn man dann vor Ort ist und wirklich hier sagen muss, der Baum, das Haus, dieser Wert, kulturhistorisch, das alles wird in die Grube fallen. Dann fällt es den Leuten sehr viel schwerer, einfach mal eben so zu sagen, das ist aber notwendig. Ne? Ich habe natürlich gegen das Papier gestimmt. Ich würde aber sagen, bei näherer Betrachtung des Papiers, wenn Sie es richtig gelesen haben, wird Ihnen ja aufgefallen sein, dass da zum Beispiel an einer Stelle steht, möglichst ohne die Dörfer anzutasten. Ich meine, das sind ja schon heldenhafte Gedanken der CDU, muss ich Ihnen mal sagen. Um das mal so etwas ironisch zu formulieren. Also dazu hätte sich sicherlich eine CDU-Fraktion noch vor ein paar Jahren gar nicht durchringen können. Aber ich sag mal, das sind natürlich auch Ergebnisse dessen, dieser Kernerarbeit immer wieder zu überzeugen und zu reden und versuchen, Argumente zu finden dafür und dagegen und so weiter und so fort.
Ich würde da gerne auf zumindest ein Detail nochmal zu sprechen kommen. In dem Papier ist auch formuliert, dass man in Bezug auf die erneuerbaren Energien auch darauf achten muss, dass man Mitnahmeeffekte nicht unbedingt unterstützt, und aufgrund dessen wäre es notwendig, die entsprechende Gesetzeslage so zu klären, dass das eben nicht passiert, beim Bau von Solaranlagen beispielsweise. Wie ist das denn eigentlich in Bezug auf die Braunkohle? Also da würde mich auch interessieren, was sagt denn eigentlich Ihre Partei, Ihre Fraktion dazu? dass es keinen Förderzins gibt, dass es irgendwie günstig möglich ist für Vattenfall, Wasser zu nutzen, Erden, Sande, Kiese, alles Mögliche. Mhm. Auch das kann man ja, wenn man das politisch gleichförmig interpretiert, als Mitnahmeeffekt, und zwar als einen nun inzwischen schon sehr lange andauernden Mitnahmeeffekt, bezeichnen. Was sagen Sie persönlich dazu und was ist die Position Ihrer Partei dazu?
Ja, ich bin natürlich für eine Gleichbehandlung, also wenn schon, denn schon. Und wenn Mitnahmeeffekte an der Stelle sind, und das haben wir ja da, auch beim Wasser, das wissen wir ja alle, dann möchte ich das schon gerne auch mit in den Mittelpunkt der Debatte gestellt haben. Und mindestens gleichwertig mit allem anderen. Aber darüber redet man dann natürlich nicht so gerne. Und da sammeln wir natürlich immer wieder Daten und Fakten. Das ist natürlich sehr schwierig. Die Landesregierung zieht sich ja ganz gerne dann auf die Position zurück. Das fällt alles unter den Datenschutz. Das sind interne, konzerninterne Dinge und so nicht. Also es ist sehr schwierig. Die CDU, das muss ich zugeben, diskutiert darüber nicht gerne. Und es wird nicht so bewertet in der Wertigkeit. Weil da kommt wieder das Totschlagargument Arbeitsplätze. Das sind unsere Arbeitsplätze. Und das ist ja überhaupt das Argument, was allenthalben überall vor sich hergetragen wird. Die gleiche Entwicklung habe ich ja auch in der Kreisentwicklungskonzeption. Da steht ja genau das Gleiche drin. Wir brauchen diese Arbeitsplätze, ansonsten geht die Lausitz unter. Ja, wenn ich das natürlich so mache, wie Herr Platzig in seiner Rede kürzlich vor dem Landtag gesagt hat, wenn wir aus der Braunkohle aussteigen, dann geht das Licht in der Lausitz aus. Wenn ich natürlich heute sage, ich steige morgen aus, ja, dann geht das Licht aus. Aber das hat ja gar niemand vor. Er verschweigt einfach den Leuten, dass das ein Prozess über 20, 25 Jahre wäre. Und das ist ja diese Brücke. Nur eine Brücke muss ja auch mal ein Ende haben. Mhm. Und an der Stelle sage ich ihm dann immer, und unter der Brücke würde ich doch nicht noch jetzt die Gemeinden und die Bevölkerung, die Bürgerinnen und Bürger dieser Gemeinde, die würde ich doch da nicht noch drunter begraben. Mhm. Ja, also das ist immer so eine schwierige Diskussion, die ich da zu führen habe.
Die ist in der politischen Auseinandersetzung mit Herrn Platzek, kann ich mir zumindest vorstellen, sogar noch einfacher zu führen als mit den eigenen Parteifreunden, oder?
Ja. Die Argumentationen sind allerdings dieselben. Also da kann ich genauso mit Platzek reden und da kann ich genauso mit meinen Leuten reden. Ihn versuche ich natürlich dann auch noch an seinem sozialen Gewissen ein bisschen zu kitzeln, weil er ja natürlich vom vorsorgenden, nachsorgenden, umsorgenden Sozialstaat spricht und von den sozialen und psychologischen Folgen einer Devastierung und einer jahrelangen Planfeststellung spricht ja gar niemand. Darüber will auch niemand reden. Das ist ja auch Inhalt unseres Scoping-Termins gewesen. Da wird festgelegt, was untersucht werden soll. Also alles, was Umwelt betrifft. Und da haben wir gesagt, nee, es darf nicht nur untersucht werden. Was sind die Auswirkungen auf den Wasserhaushalt? Was sind Klimaauswirkungen? Was sind naturbedingte Auswirkungen, also Tiere und sowas? Welche Tiere sind betroffen und sowas? Nee, man muss auch mal untersuchen, was ist das wirklich, was den Menschen betrifft? Die psychosozialen Folgen einer solchen Devastierung. Da weigert man sich vehement, man will auch im Scoping-Termin genau dieses nicht untersuchen. Ich will die gesundheitlichen Folgen untersucht haben. Ich will die vorher untersucht haben, ich will die aber auch nachher untersucht haben. Welche Auswirkungen hat denn das? Nee, da weigert man sich vehement. Das sind natürlich so Diskussionen, die ich auch in der eigenen Fraktion natürlich führe, aber die ich natürlich auch vehement nach vorne versuche zu tragen, weil man dafür im Land, also weit weg in Potsdam, so gar kein Verständnis hat. Was will die eigentlich? Ja, Leute, das hat doch Auswirkungen, wenn ich 10, 20 Jahre hier lebe und eigentlich immer dieses Schwert über mir habe. Ich überlege mir doch bei jeder Investition, mache ich es noch oder mache ich es nicht mehr? Steht morgen einer vor der Türe, der hier schon anfängt zu vermessen oder was? Man hat doch das Gefühl, das ist schon gar nicht mehr so richtig mein Eigentum. Und Eigentum, so war meine Vorstellung mal, hat ja in der Bundesrepublik einen ganz hohen Stellenwert. Das scheint aber im Kohleverfahren nicht der Fall zu sein.
Ich stelle mir das für Sie persönlich auch schwierig vor. Also Sie sind da in diesem Landtag mit dieser CDU-Fraktion, die etwas anderes sagt, als Sie und Ihre persönliche Position auch hier im Umfeld, im Dorf deutlich machen. Wie erklären Sie denen das? Also jetzt als politischer Mandatsträger, sage ich mal, sind Sie ja hier im Ort auch irgendwie verankert gewählt. Da müssen Sie ja der Nachbarin oder dem Gasthofswirt irgendwie das erklären können. Wie ist das für Sie?
Ja, das läuft natürlich darauf hinaus, dass man immer versucht, mich auf meine persönliche Betroffenheit zu reduzieren. Immer und überall im politischen Raum. Ist einfach so. Da kommt dann so ein Mitleidstouch rein. Den kann ich schon gar nicht leiden. Und deshalb versuche ich natürlich, ich habe eine Zeit lang versucht, dagegen anzukämpfen und versucht, alles zu reduzieren, nur auf Sachargumente. Das ist mir aber nicht gelungen. Und ich habe auch für mich selber festgestellt, ich glaube, ich bin dann selber nicht mehr glaubwürdig. Und mittlerweile ist es so, dass ich ganz klar sage, jawohl, ich bin betroffen und das ist gut so. Weil ich bin nämlich hier im Landtag die Einzige, die euch allen erklären kann, wie sich das anfühlt. Das könnt ihr alle nicht. Und das erkläre ich euch dann auch mal. Und deshalb ziehe ich auch öfter mal die Karte und stehe auf und mach dann mal so meinen persönlichen Kommentar, weil ich kriege natürlich nicht von der CDU jetzt die Auflassung, also du darfst jetzt für uns da mal so nicht, das ist natürlich nicht der Fall. Ich sag mal, es wäre albern. Da ziehe ich dann meine persönliche Karte und spreche wirklich für uns und die Betroffenen und ich kann das natürlich auch mit dem politischen Background tun. Ich kann ja das, was wir hier durchmachen, in diesen politischen Kontext hineinstellen. Das ist nicht immer ganz einfach, das stimmt. Aber man versucht mich da schon immer so ein bisschen zu reduzieren. Ja. Die ist doch betroffen.
Fühlen Sie sich denn eigentlich jetzt in der CDU zu Hause oder in Atterwasch?
Zuerst in Atterwasch und dann in der CDU. Ganz klare Antwort. Das ist ja meine persönliche Lebensgeschichte, das ist ja mein Leben. Wie sollte ich da plötzlich was anderes erzählen? Damit könnte ich gar nicht mehr hier leben.
Monika Schulz-Höpfner erzählt uns aber auch von CDU-Mitgliedern, die sich gegen neue Tagebaue und damit an ihre Seite stellen. Die Abgeordneten der Stadt Guben zum Beispiel. Im Brandenburgischen Landtag ist Monika Schulz-Höpfner parteiübergreifend die einzige Betroffene. In Atterwasch eine von vielen. Mit allen dazugehörigen Problemen des Alltags.
Also es macht es erstmal problematisch innerhalb der Familien, weil das natürlich ein Dauerthema ist, bei Feiern oder sowas. Und da muss man natürlich ganz genau aufpassen, dass Worte auch nicht falsch gewichtet werden. Dass Leute wirklich richtig laut werden und sich anbrüllen, wenn es um das Thema geht. Der eine ist eben der Heimatverbundene, der Verwurzelte, und der andere hat halt schon den Prospekt für ein neues Haus auf dem Tisch, ja. Und da kracht es dann richtig. Wobei ich aber ehrlich sagen muss, das sind wirklich nur Einzelbeispiele. Also insgesamt, denke ich, ist es immer noch so, was ich jedenfalls rundherum erlebe, dass wir uns einig sind, wir wollen, dass die Dörfer erhalten bleiben. Aber dieses Unterschwellige, dieses Aushöhlen, dieses stetige Aushöhlen, das ist natürlich da. Also ich würde schon sagen, ich formuliere es immer so, dass ich sage, der soziale Frieden ist massiv gestört. Das merkt man. Es gibt auch, wenn ich zum Beispiel hier Feiern habe, Familienfeiern, wir haben ja auch einen Freundeskreis hier im Ort. Bei uns gibt es vorher immer eine Vereinbarung, wir reden heute Abend nicht über Kohle. Wir kommen natürlich irgendwie immer wieder zu dem Thema. Und dann heißt es immer, stopp, wir haben eine Vereinbarung. Weil das geht nicht gut. Selbst in diesem Kreis von vielleicht 14, 15 Leuten, gibt es schon unterschiedliche Meinungen. Es ist auch oftmals so, deswegen, ich musste vorhin so ein bisschen schmunzeln, als Sie sagten, Sie kommen hier rein, das ist so still. Ja, das ist auch eines der Dinge. Die Leute sind mittlerweile so müde, ständig die gleichen Fragen beantworten zu müssen und ja, diese Hoffnung, dass wir tatsächlich Erfolg haben könnten, ja, die ist ja sehr vage. Ne? Und die Leute sind einfach entnervt. Wenn jemand arbeiten geht, kommt dann nach Hause, macht die Türe zu und sagt, ich will jetzt nichts mehr hören. Ich will nichts mehr hören, ich will nichts mehr sehen, ich will meine Ruhe. Ende. Und das ist selbst innerhalb der Gemeinde ganz schwierig, alle mal zusammenzubringen und zu sagen, so, jetzt machen wir einen fröhlichen Abend, das ist immer so, es hat jetzt immer so eine, als wenn sie immer eine Wolke drüber malen. Das war früher nicht so, wir waren unbeschwert, tralala, wir hatten unsere Bauernolympiade und so, wir hatten unsere Probleme, wie sie jeder Ort hat, aber sie hatten nicht immer diese Wolke drüber. Die würden wir so gerne wegschieben wollen, aber man kriegt sie nicht weg. Hm. Wissen Sie, das ist auch emotional so belastend. Absolut.
Ja, zumal, also was ich mir schwierig vorstelle, dass es ja sozusagen, also faktisch gibt es ja eigentlich keinen Grund mehr für diese Wolke. Also wenn ich daran erinnere, dass dieses Braunkohlenplanverfahren für Jenschwalde Nord gekoppelt war an ein neues Kraftwerk mit CCS-Technik, dann ist das vom Tisch, weil Vattenfall die Investitionserklärung zurückgezogen hat. Wenn man das nimmt zum Beispiel, müsste man ja sagen, na gut, wenn man die Arbeitsplatzzahlen nimmt, dann ist selbst in dem CDU-Papier, also ihrer Fraktion, deutlich so groß zwischen erneuerbarer Energie und Braunkohlewirtschaft sind die Differenzen nicht, die da aufgeworfen werden. Also da kann man ja tatsächlich sich argumentativ sehr anders auch nähern, mit den gleichen Fakten anders umgehen. So. Haben Sie denn überhaupt irgendein Indiz dafür, dass es eine Möglichkeit gibt, dieses Verfahren zu stoppen, zugunsten von Atterwasch,
Tagwitz? Also aus unserer Sicht gäbe es eine ganze Reihe, eine ganze Fülle von Argumenten, das Planverfahren zu stoppen. Aber von der anderen Seite, von denen, die das durchdrücken wollen, die behaupten natürlich, es gibt sämtliche Argumente dafür. Das ist also Pro und Contra. Fällt völlig auseinander. Ich behaupte trotzdem, dass die Zeit für uns arbeitet, weil ich denke, diese Energiewende kann doch nicht einfach eine Wende hin zur Kohle sein. Das kann es doch nicht sein. Und es gibt so viel Entwicklung auf diesem Gebiet, auch wissenschaftliche Entwicklung. Es gibt Ergebnisse. Wer hätte noch, ich bringe mal das Beispiel und sage, als ich hierher gezogen, ich bin ja gezogen vor 30 Jahren, aber selbst vor 20 Jahren in der Wendezeit, wer hätte jemals gesagt, ich habe eine Photovoltaikanlage auf dem Dach? Das kannte gar niemand. Keiner wusste, was es ist. Heute gehen Sie mal hier durchs Dorf, es ist zwar oftmals so, dass die hinter den Höfen sind, ich habe eine riesige Anlage da hinten, dass wir Photovoltaikanlagen haben, dass wir über Windräder nachdenken. Das, was ich mir da natürlich wünsche, ist, dass die Menschen das auch nicht so sehen, jedes Windrad ist eine Bedrohung, jede Photovoltaikanlage ist eine Bedrohung. Das ist keine Bedrohung. Hallo Leute, das ist Zukunft. Ich bin davon überzeugt, wenn man sich richtig reinkniet in diese Energiewende und wirklich sagt, wir wollen das und wir forcieren wissenschaftliche Entwicklung auf dem Gebiet, dann können wir wirklich Spitzenreiter in der Welt sein. Und wir können einen richtig großen Beitrag für das Weltklima leisten. Aber man muss es einfach wollen. Und ich sag mal, ich kann doch nicht nur von der Brücke reden, da muss ich auch sagen, wohin die Brücke führen soll.
Monika Schulz-Höpfner versichert glaubhaft, dass sie tut, was sie kann. Im Kreistag, im Landtag, im Dorf. Sie formuliert Anträge, führt unermüdlich Gespräche, geht auch ungewöhnliche Wege, um auf die Situation der von Devastierung bedrohten Dörfer in Brandenburg aufmerksam zu machen. Einmal im Jahr schickt sie beispielsweise dutzendweise Grußkarten nach Schweden.
Ja, das sind meine schönen bunten Postkarten, die ich jedes Jahr zu unterschiedlichen Anlässen, manchmal als Urlaubsgruß, manchmal als Weihnachtsgruß, an das gesamte Königliche Haus in Schweden verschicke und auch an das gesamte Parlament, so unter dem Motto, wir wünschen Ihnen alles Gute, aber denken Sie doch bitte daran, wir würden unsere Heimat gern behalten. Und darüber soll man dann auch mal nachdenken können und das kriegt dann auch der König von uns. Ja, und wir denken einfach, dass wir damit auch immer noch mal ein Zeichen setzen.
Gab es schon mal Reaktionen?
Ich hatte Besuche hier von Parlamentariern, die sich an diese Karte erinnerten. Also von daher scheinen sie zumindest alle bekommen zu haben. Und wir bekommen ja jetzt neuerdings auch von schwedischen Journalisten und auch mal von Parlamentariern hier Besuch. Und das ist natürlich sehr interessant, immer auch mit den Leuten dann darüber zu sprechen. Und schön ist natürlich, wenn sie dann sagen, das haben wir schon mal gesehen. Also kommt es wenigstens an. Ich will einfach immer noch mal, gerade auch im Rahmen des Heimatbündnisses, da ein Zeichen setzen, dass alle dann noch mal sehen, aha, so sieht das aus. Weil auf der Karte ist natürlich auf der einen Seite die idyllische Landschaft und auf der anderen Seite der Bagger, so dass sofort symbolisiert wird, Das ist unsere Zukunft und die wollen wir so nicht. Und ich sag mal, wenn das mal plakativ den Leuten vor Augen geführt wird, das ist immer mal ein Zeichen. Aus dem kleinen Atterwasch, Kerkwitz und Grabko an das große Königshaus in Schweden.
Neben Monika Schulz-Höpfner haben der Bürgermeister von Schenken-Döbern, Peter Jeschke und Pfarrer Matthias Berndt die besondere Grußkarte unterschrieben. Zu letzterem Mitstreiter schickt uns Monika Schulz-Höpfner ganz spontan. Sie kündigt uns telefonisch im Pfarrhaus an und weist uns dann den Weg ein paar Meter die Atterwascher Straße runter. Die Straße ist rechts und links gesäumt von plakativem Protest. An Häusern, Zäunen und Gartentoren finden sich sowohl in Kerkwitz als auch in Atterwasch Hinweise darauf, dass die Dorfbewohner keinesfalls bereit sind, den Kohlebaggern Platz zu machen. Sie fordern
Zukunft statt Braunkohle.
Sie erklären:
Wir sind kein Abraum.
Und
ohne Heimat sein heißt leiden.
Sie beharren:
Wir sind noch zu retten.
Sie mahnen in Form einer Todesanzeige:
Den Menschen an den Rand gedrängt, Natur gekränkt und Leben erhängt. Atterwasch 1294 bis 2025. Abgebaggert? Von Beileidsbekundungen bitten wir Abstand zu nehmen. Bitte spenden Sie zugunsten klimarettender Maßnahmen.
Sie verkünden:
Unser Beitrag zum Klimaschutz. Atterwasch bleibt.
Letzteres lesen wir auf einem großen Transparent, das direkt an dem dicken Stamm der Kastanie vor der Kirche angebracht ist. Auf dem gleichen Plakat wird die 750-Jahr-Feier von Atterwasch angekündigt, versehen mit den Jahreszahlen 1294 bis 2044. Ein demonstrativer Blick von Pfarrer Matthias Berndt in die Zukunft, ein Beten, Hoffen oder eine Prophezeiung?
Das Plakat ist entstanden, als 2007 angekündigt wurde, hier soll der neue Tagebau hin. Und 2008 habe ich das machen lassen. Wir hatten ja die 700-Jahr-Feier groß gefeiert, hier. Und als wir die gefeiert haben, 1994, hat natürlich keiner daran gedacht, dass wir mal abgebaggert werden. Da war ja alles aufgehoben. Und das traf uns wie ein Schlag. Und es war für mich ein Hoffnungszeichen. Auf der einen Seite, liebe Leute, es gibt Entwicklungen, die zwar wirtschaftlich gedacht werden können, die zwar bestimmten Vereinigungen wie Betrieben auch einen Profit bringen, aber die schlicht und einfach nicht gedacht werden sollten. Und von daher, beim Überlegen, wie wir das Plakat gestalten, haben wir gesagt, wir setzen ein ganz klares Zeichen, die 750-Jahr-Feier findet statt. Das ist die eine Seite, also das ist ein Hoffen. Das zweite Seite, das ist ein Beten, ja, auch das, ist so eine Art öffentliches Gebet, was da hängt. Wir machen ja auch diese Gottesdienste für die Erhaltung der Schöpfung immer wieder in unregelmäßigen Abständen in unseren beiden Kirchen in Kerkwitz und Atterwasch, um auch im Gebet, um auch in der geschwisterlichen Gemeinschaft innerhalb der Kirche oder profan gesagt, um in der Solidarität miteinander uns gegenseitig zu bestärken, dass die Erhaltung der Schöpfung etwas ist, was ein Auftrag an uns ist. Und da dreht es sich ja um wieder eine Schere. Ja? Also Gott hat den Menschen die Erde gegeben, um sie zu bebauen und zu bewahren. Das Bebauen klappt ganz gut, denn damit kann man Geld verdienen, brauche ich mich nicht drum zu kümmern. Das Bewahren fällt hinten runter, damit kann man eben nicht so gut Geld verdienen, aber da ich mein Geld ja sowieso schon kriege, brauche ich das auch nicht. Aber dieser Teil des Bewahrens gehört als Korrektiv zum Bebauen mit dazu. Nicht, dass ich jetzt sage, der liebe Gott will, dass wir stehen bleiben, aber dass ich sage, der liebe Gott will, dass wir beim Bebauen der Schöpfung nicht vergessen, dass wir die Bewahrung als ein wichtiges Element und ein wichtiges Korrektiv mit einbeziehen müssen. Insofern ist es auch ein Beten. Und was war das Dritte, was Sie gesagt haben?
Das war Prophezeiung.
Eine Prophezeiung. Nein, als Prophet fühle ich mich nicht. Da müsste irgendetwas passieren, was mir bisher noch nicht passiert ist. Und es könnte ja auch sein, dass diese Prophezeiung dann, wenn das also wirklich so ein göttlicher Schub ist, der da irgendwie auf einen kommt, heißt, der Tagebau kommt. Was mache ich denn dann? Ja, also von daher bin ich auch ganz froh, dass ich nicht Prophet bin. Ich weiß es nicht, was da passiert.
Matthias Bern zeigt uns seinen Garten hinter Kirche und Pfarrhaus und erzählt uns, dass die Wiese, auf der wir stehen, nach Braunkohlenplan in absehbarer Zeit zur Abraumwüste werden soll. Keine Blumenstauden, keine Bank zum Verweilen, keine Kirche im Rücken, stattdessen schweres, lärmendes Gerät, das die Erde zerreißt und die Braunkohle rausholt und unfruchtbare Kippenflächen zurücklässt. Diese Zukunft, sagen Politiker und Vattenfall, Matthias Berndt und den Bergbaubetroffenen voraus, um deren Seelen er sich sorgt. Bedrohung als Lebensinhalt.
Also ich war bis vor einem Jahr Gemeindepfarrer hier in Atterwasch, Guben und Umgebung und bin aus dem Gemeindepfarramt raus und habe jetzt eine kreiskirchliche Anstellung für die Seelsorge an Bergbaubetroffenen. Mhm. Wobei ich nicht von Vattenfall bezahlt werde, möchte ich. Ja, Frau Schröcke wird von Vattenfall finanziert, ne, als Seelsorgerin. Mhm. Ich bin da völlig unabhängig. Ich werde von der Landeskirche und vom Kirchenkreis finanziert.
Bergbaubetroffene, sind das ausschließlich Menschen, die von der Umsiedlung bedroht sind? Oder sind es auch Menschen, die im Bergbau arbeiten?
Ich habe in der Gemeinde beides. Also es kommt sogar noch eine dritte Gruppe dazu. Das eine sind diejenigen, fangen wir mit den letzten, die Sie genannt haben, an, die also im Bergbau arbeiten. Oder die bei Vattenfall arbeiten, sagen wir mal so. Also ich habe in meinem Klientel hier keinen Menschen, der direkt in der Grube arbeitet. Die sagen, weil sie mich auch kennen, wir wollen nicht, dass ihr abgebaggert werdet. Aber wir wollen natürlich möglichst bis zur Rente unsere Arbeit behalten. Und möchten nicht von heute auf morgen auf die Straße gesetzt werden. Und das ist ja auch eine Sache, die wir als Widerstandsbewegung auch unterstützen und sagen, für uns heißt es ja nicht raus aus der Kohle, also morgen Schluss. Sondern es ist ja ein Auslaufmodell. Und das Auslaufmodell läuft ja darauf hinaus, dass die Braunkohle langsam zurückgefahren wird für die Energieerzeugung und die Erneuerbaren langsam hochgefahren werden. Mit allen Problemen, die damit zusammenhängen. Und das würde bedeuten, dass noch ungefähr 30 Jahre lang Braunkohle abgebaut wird. Also diejenigen, die jetzt bei Vattenfall arbeiten und von der Kohle abhängig sind, denen kann man in die Hand versprechen, wir tun nichts dafür, dass ihr euren Arbeitsplatz verliert. Da tun andere was dafür. Arbeitsplätze werden ja immerfort abgebaut, auch bei Vattenfall. Das liegt aber an anderen betrieblichen, innerbetrieblichen Strukturen. Die zweiten sind die, die abgebaggert werden sollen, also Kerkwitz, Atterwasch, Grabko, die Schwierigkeit haben, mit einem Recht zu argumentieren, was es nicht gibt, nämlich dem Recht auf Heimat. Und die Frage ist ja auch, was ist Heimat eigentlich, ja, und also ich bin gebürtiger Berliner und bezeichne das als meine Heimat. Ist das richtig oder falsch, wie auch immer, und habe ich ein Recht hier zu bleiben oder habe ich das nicht? Das ist die Frage, die sich vor allen Dingen für die, wie ich immer sage, Eingeborenen stellt, die also hier ihre Eltern, Voreltern und so weiter zum Teil 300 Jahre lang zurückverfolgen können und sagen, das ist meine Scholle, auch wenn sie jetzt vielleicht gar nicht mehr in der Landwirtschaft arbeiten. Aber das ist meine Heimat, das ist mein Elternhaus und ich kämpfe dafür, mein Elternhaus, meine Heimat zu erhalten. Und zur Heimat gehört ja noch viel mehr, da gehört die Natur und die Umgebung alles dazu. Wenn man das Elternhaus stehen lässt und ringsherum eine Wüste schafft, ist es auch keine Heimat mehr, obwohl es noch steht. Darum argumentieren wir auch mit einem Begriff, der zweifelhaft ist, nämlich Vertreibung. Meine Eltern stammen aus Breslau, sind vertrieben worden nach dem Krieg oder durften nicht mehr zurück in ihre Heimat, hatten aber eben noch die Möglichkeit, auch mit uns zusammen als ihren Kindern, sich anzugucken, wo sie mal gewohnt haben. Vertreibung heißt immer, mit Unrecht hat das was zu tun und in einer kriegerischen Situation war es so, Unrecht auf beiden Seiten. Ein Unrecht wiegt das andere nicht auf, aber man hat zu Recht sehr geklagt darüber, dass so viele Menschen ihre Heimat verlassen mussten und vertrieben wurden aus ihrer Heimat. In der DDR durfte man das nicht laut sagen, jetzt darf man es inzwischen wieder. Wir haben keinen Krieg, wir haben keine Notlage, wir haben nicht mal eine Energienotlage, sondern Energieexporteur sind wir. Und trotzdem soll eine Umsiedlung stattfinden. Wir empfinden das als eine Vertreibung und fragen, was rechtfertigt die Politik, so etwas Rahmenrichtlinien zu schaffen, dass von der wirtschaftlichen Seite her so etwas möglich ist. Dazu muss man ja auch wissen, diese ganze Umsiedlungsgeschichte geht ja zurück auf Nazirecht. Das wurde ja dann wegen der kriegswichtigen Rohstoffe nochmal verstärkt, dass die Umsiedlungen so leicht in Anführungsstrichen funktionieren. Und da dreht sich dann auch um die moralisch-rechtliche Frage, ein Gesetz, was die Nationalsozialisten für den Krieg gemacht haben, ob das wirklich heute 2012 noch in diesem Umfang gültig sein kann oder ob hier nicht, wie es unserer Meinung nach ist, eine Novellierung dieses Bergbaugesetzes schon längst nötig gewesen wäre. Und die dritte Gruppe sind die Randbetroffenen. Da gibt es einen tatsächlichen Streit zwischen den Menschen hier in unserer Gegend. Der geht darum, was ist schlimmer, am Rande stehen zu bleiben oder abgebaggert zu werden. Es gibt von den Randbetroffenen nicht wenige, die sagen, wenn der Bergbau kommt, dann möchten wir bitte auch umgesiedelt werden und fordern eine rechtliche Gleichstellung, obwohl eine rechtliche Gleichstellung juristisch nicht möglich ist, aber zumindest moralisch, dass sie sagen können, wenn der Tagebau an unserem Haus vorbeifährt und hinterher noch 100 Jahre Wüste ist, dann möchten wir auch die Möglichkeit haben, auch finanziert haben, wie bei denen, die abgerissen werden und keine andere Möglichkeit haben.
Sprechen Sie mit der Gesetzesgebung auf Nazi-Vergangenheit auch auf das Grundgesetz an, wo ja das Gemeinwohl auch einen höheren Wert beigemessen wird als jetzt dem Recht eigentlich auf Eigentum und Besitz. Also das ist zwar verbürgt grundgesetzlich, aber mit Ausnahme eben, es gibt ein höheres Recht in dem Sinne, das Gemeinwohlrecht.
Na, also ich denke mal, das ist nicht etwas, was allein auf die nationalsozialistische Vergangenheit zurückzuführen ist, sondern das ist nur wirklich ein Abwägungsprozess, dass es immer auch in Anführungsstrichen Verlierer gibt. Ja, also dass jemand etwas aufgeben muss, um einer gemeinschaftlichen Sache willen. Nehmen wir es nur innerhalb der Familie, wenn man Kinder hat, das ist ja auf der einen Seite wunderschön, auf der anderen Seite muss man aber auch ein Stückchen seiner Freiheit abgeben. Die meisten Eltern tun das ja auch gerne für ihre Kinder. Aber da ist es auch so, die gemeinsame Aufgabe hat Priorität und ich muss persönlich zurückstecken. Worauf ich anspiele beim Bergbaugesetz ist vor allen Dingen, dass es sich hier um ein Gesetz handelt, was eine ganz klare Intention hat. Da dreht es sich nicht um das Gemeinwohl, obwohl die Nationalsozialisten das ja so bezeichnet haben, sondern da dreht es sich darum, Okkupation und Kriegführung. Dafür ist dieses Gesetz gemacht. Und das würde ich mit Gemeinwohl und Eigennutz nicht gleichsetzen.
Haus und Hof räumen, damit Vattenfall Kohle machen kann? Warte ich auf meine Vertreibung? Stemme ich mich bis zum letzten Moment dagegen? Oder lohnt es sich für mich, rechtzeitig meine alte Heimat gegen ein neues Haus zu tauschen? Mit diesen und ähnlichen Fragen hat der Seelsorger Matthias Berndt es an Küchentischen und auf Gartenterrassen zu tun. Wie passen für ihn Gewinn- und Verlustrechnungen und Widerstand zusammen?
Ja, also Gewinn und Verlust ist natürlich etwas, das sagt schon die Wortwahl und das sagt schon, also das sagt etwas aus über unser Denken heutzutage. Unser Denken ist einfach geprägt durch die ganze Frage der Wirtschaftlichkeit. Und hier dreht es sich, und gerade bei der Seelsorge dreht es sich nicht um eine Frage der Wirtschaftlichkeit. Also, jetzt im Bilde gesprochen, es gibt hier Menschen, die sagen, das Schönste, was mir passieren kann, ist ein Urlaub in der Antarktis, wo ich keinen Menschen treffe und mit dem Paddelboot durchs Eis fahre. haben wir hier so eine Leute. Und die anderen sagen, es wäre für mich das Grausamste, was mir passieren kann. Beide haben recht. Und jeder hat sich seinen Lebensstil, sein Lebensziel gesucht und unter Umständen findet er es auch. Die Frage der seelsorgerlichen Begleitung heißt ja, neben der religiösen Frage, auch das seelische Gleichgewicht zu betrachten. Und als Außenstehender, der ich ja in dem Moment bin, heißt es immer auch auf die Defizite zu gucken, die entstehen durch mein positives Handeln. Also banal gesagt, wenn ich etwas tue, muss ich etwas anderes sein lassen. Und diese Negativseite muss auch immer mit betrachtet werden, um das seelische Gleichgewicht des Menschen zu erhalten oder um Fehlern vorzubeugen. Und insofern ist meine Aufgabe jetzt nicht vor allen Dingen etwas voranzutreiben, wenn ich seelsorgerliche Begleitung mache, sondern den Menschen so wie er ist, selbst wenn er eine Meinung vertritt, die ich nicht habe, die ich nicht teile und die meiner Meinung sogar konträr gegenübersteht, so zu begleiten, dass er im Gleichgewicht bleiben kann. So sehe ich meine Aufgabe und da habe ich natürlich ein ganz großes Fund, was viele Leute hier in Ostdeutschland eben nicht mehr haben und das ist die ganze Frage des Glaubens und der Religiosität, was einfach etwas ist, was Halt gibt, was befestigt den Menschen und gerade in der Situation der Entwurzelung oder der angekündigten Entwurzelung spielt das eine große Rolle. Das heißt nur nicht, dass ich immerfort missioniere, das heißt nicht, dass alle Menschen, die mit mir reden, Christen werden, aber das ist ein Fund, was ich immer wieder mit in die Gespräche mit reinbringe.
Werden Sie nicht oft auch mit der Frage konfrontiert, und ich stelle sie jetzt auch, weil ich annehme, Sie kennen sie mit Sicherheit zu Genüge, kommen Ihnen nicht auch manchmal Zweifel angesichts dieser, sagen wir mal, sehr materiellen Gewalten, denen sie ausgesetzt sind, die Menschen hier abgebaggert zu werden, kommen Ihnen da nicht Zweifel auch an der höheren Fügung des Ganzen?
Ja, die Frage ist natürlich, was ist nur die höhere Fügung? Wenn ich mir in der Bibel das angucke, da gibt es da Geschichten genügend drin, wo den Menschen, die an einem Platz, in Anführungsstrichen ihre Heimat, ihr Zuhause gefunden haben, wo Gott ihnen sagt, pack deine Zelte ein, und gehe in eine ungewisse Zukunft. Das würde für mich im religiösen, in der religiösen Dimension auch Missbrauch sein, wenn ich jetzt sagen würde, wie im Ersten Weltkrieg auf dem Koppelschloss, Gott mit uns. Ja? Gott will, dass wir hier stehen bleiben. So denke ich, so einfach geht es nicht. Aber wenn ich, und das kommt ja gelegentlich vor, mit Leuten, die in der Politik Einfluss haben, zu reden habe, dann sage ich ihnen doch, dass der Abwägungsprozess zwischen dem, was ich einem anderen als Leid zufüge, um meine Ziele zu erreichen. Und meine Ziele heißt jetzt wirtschaftliche Ziele, getarnt als Gemeinwohl. Ob das in einem moralisch vertretbaren Interesse ist, in einem moralisch vertretbaren Gleichgewicht ist. Und das ist das, was ich heutzutage auch vom religiösen Standpunkt der Politik vorwerfe, dass sie Rahmenrichtlinien schaffen, die gegen ihre Bürger gerichtet sind, um wirtschaftliche Interessen durchzusetzen. Und dass hier einfach in Zeiten des Neoliberalismus auch wenn die FDP in Brandenburg ja nicht an der Regierung ist, dass hier einfach Tendenzen sich einschleichen oder Tendenzen befördert werden, die von meinem Dafürhalten, vom moralischen Standpunkt absolut nicht vertretbar sind. Also meine Arbeit, mein Reden, mein Versuch, andere Menschen zu begleiten oder ihnen auch meinen Standpunkt klar zu machen, geht nicht dahin, jetzt zu sagen, die bösen Vattenfaller oder die böse Wirtschaft. Vattenfall ist hier angetreten und hat die Laubach abgelöst Da wussten wir noch nicht, dass wir irgendwann mal betroffen sind. Und da hat keiner gesagt, die sind böse. Die haben gesagt, wir wollen Kohle abbauen und wir wollen Kohle machen. Das wussten wir von vornherein. Welche Mittel sie anwenden dazu, ist nochmal die nächste Frage. Aber das Pendant zur Wirtschaft sollte ja eigentlich die Politik sein, die sagt, für das Gemeinwohl, und das kommen wir aufs Grundgesetz zurück, ist es nötig, auch Opfer zu bringen. Und diese Opfer sind zulässig und diese Opfer sind nicht zulässig. Und hier müsste meiner Ansicht nach die Politik ganz klar Rahmenrichtlinien schaffen, um die Bürger zu schützen.
Was ja auch möglicherweise, oder was ja auch geht, es muss nicht überall immer abgebaggert werden, was allerdings ökonomisch dann nicht so günstig wäre, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, es gibt Möglichkeiten auch zwischen den Gebieten, was sicherlich auch Probleme aufwirft, gar keine Frage. Aber
es gibt auch andere Kohlevorzugsgebiete, wo kein Dorf oben steht. Aber da scheint ja im Moment die Regierung jedenfalls der Meinung zu sein, dass ob da ein Dorf steht oder nicht, ihr Piepeschnurz egal ist. Und das finde ich, kann nicht sein.
Sie haben mit Sicherheit oder auch Ihre Kollegen mit Sicherheit mit Leuten gesprochen, die umgesiedelt wurden.
Ja, Horno.
Es gibt ja Neu-Horno. Wie sehen die Menschen, die angesiedelt wurden? Konnte das ersetzt werden, was sie vorher vielleicht als Heimat empfunden hatten? Wird das ersetzt? Kann das durch neue Häuser, schicke Straßen und eine wunderbare Infrastruktur in neuen Zusammenhängen, kann das ersetzt werden?
Ja, das ist auch immer eine Einstellungsfrage. Ja? Also wenn jemand sagt, ich möchte mir gern ein neues Haus bauen und hat eine alte Hütte und ich bleibe sowieso nicht hier wohnen. Ich überlege mir, wo ich das mache. Und dann kommt Vattenfall und sagt, du, ich finanziere dir das Haus. Dann wird er natürlich ganz begeistert sein davon. Ganz klar. Also in Horno ist es so gelaufen, die haben sich ja bis zum Schluss gewehrt dagegen, bis keine Möglichkeit mehr offen war. Und dann wurde dieser Umsiedlungsprozess in Gang gesetzt. Die Menschen sind umgesiedelt worden, haben ihre alten Häuser verloren, haben moderne Häuser gekriegt. Es sieht aus wie eine neue Vorstadtsiedlung, ist es ja auch. Hat eben bloß den Namen noch Horno. Mit aus der Erde gestampfter Infrastruktur, aber nichts Gewachsenem. Und die Hornoer selber sagen, wir sind umgesiedelt worden, aber die Seele ist nicht mitgekommen. Es ist ein anderes Leben. Und vor allen Dingen eben für diejenigen, die die Umsiedlung nicht wollten. Wobei man der Fairness halber eben immer dazu sagen muss, es gibt immer so eine und solche. Es gibt auch in unseren Dörfern Leute, die entweder diese Heimatverbundenheit nicht haben, aus welchem Grund auch immer, oder die vor 20 Jahren hier neu gebaut haben und sagen, okay, jetzt sollen wir ein neues Haus kriegen, was nach den wieder modernsten Standards gebaut wird, Cash auf die Hand und weg sind wir. Die gibt's. Und die sind auch nicht böse. Was passiert, das ist eben das Schlimme, dass der Streit und der Neid, die Missgunst und sowas unter den Leuten mächtig steigt. Das ist viel davon. Kleinen Moment mal bitte.
Ernst? Die Arbeit ruft. Es geht um das kommende Gemeindefest. Wir bedanken uns für Kaffee und Gespräch und erfahren fast im Gehen, dass Matthias Berndt auch am Klimacamp 2011 in Jenschwalde beteiligt war und es wieder sein wird. Mit zwei der Organisatorinnen des diesjährigen Camps sind wir am Abend in Berlin verabredet. Wir verlassen das Pfarrhaus, begleitet von Glockengeläut. Es ist kurz nach 12. Wir nehmen Kurs auf die Hauptstadt. Stoppen noch einmal kurz am Ortsausgang von Atterwasch, weil uns ein Schild mit der Aufschrift »Zu verkaufen« an einem Gartenzaun auffällt. Als wir der Straße wieder folgen, bemühen wir uns beim Blick auf die angrenzenden Wiesen und Wälder zu begreifen, dass all das absehbar und absichtlich zerstört werden soll. Vergeblich. Zielgerichtet machen wir einen Abstecher ins nahegelegene Gießen. Dort gibt es einen Aussichtspunkt, den Vattenfall mit Schautafeln ausgestattet hat und der einen weiten Blick über eine geschundene Landschaft über den Tagebau Jenschwalde ermöglicht. Am Horizont qualmen die mächtigen Schlote vom Kraftwerk Jenschwalde. Von dort bis zu den eigenen Füßen am Rand des Abgrunds sind grau-schwarze Wellen in unterschiedlichen Höhen aufgeworfen, während in der Tiefe Bagger und Förderbänder lärmend die Braunkohle abgreifen. Am linken äußeren Rand des Panoramas sind begradigte Flächen zu erkennen. Laut Schautafel handelt es sich um die von Vattenfall zugesagte und vorgenommene Renaturierung. Was immer da wächst oder wachsen soll, es ist kaum mehr als ein gelblich-grüner Schleier. Begleitet werden unsere Schritte und Blicke vom lauten Schnorcheln einer defekten Pumpe. Braunkohletagebau, das heißt auch Grundwasser absenken, so weit wie die Kohle tief liegt. Diese Absenkungen machen sich Kilometer weit weg vom Tagebau bemerkbar, haben schon mehrfach zu Erdrutschungen geführt und sind ein Grund für viele betreten Verbotenschilder in der Lausitz. Die Zukunft, die Proschim, Atterwasch, Kerkwitz, Grabko und auch dem sächsischen Schleife droht, hat eine Gegenwart in Welzow, in Jenschwalde, in Nochten. Wir nehmen wieder Kurs auf Berlin. Dort wollen wir auch Sabine Niels treffen, die für Bündnis 90 Die Grünen im Potsdamer Landtag sitzt. Wir fahren über Forst und werden plötzlich auf ein weißes Hinweisschild mit der Aufschrift Hornow aufmerksam. Ist das das Horno? Blinker links raus, so viel Zeit muss sein. Es ist still. Merkwürdig still. Das ist Horno, der Ort, den Matthias Berndt uns vor kaum 2 Stunden so beschrieben hat.
Es sieht aus wie eine neue Vorstadtsiedlung, ist es ja auch. Hat eben bloß den Namen noch Horno. Mit aus der Erde gestampfter Infrastruktur, aber nichts gewachsenem. Und die Hornoer selber sagen, wir sind umgesiedelt worden, aber die Seele ist nicht mitgekommen.
Wir treffen keine Menschenseele. Es ist kurz nach 13 Uhr. Vielleicht liegt es an der Mittagszeit, dass es so still ist in Hornow. Im schicken Gasthaus, gegenüber der strahlend weißen Kirche, erfahren wir, dass das Leben in Hornow eigentlich ganz normal ist. Die Mitarbeiterin im Archiv verschwundener Orte, ein Stockwerk über der Gaststube, erzählt uns, wie sehr sie, die aus Forst zur Arbeit hierher kommt, die Ruhe in Hornow genießt. Hornow, so hatte es Brandenburgs Ministerpräsident Manfred Stolpe 1994 versprochen, sollte das letzte Dorf sein, das für die Braunkohle fällt. Inzwischen beherbergt das neue Hornow, das alte Dorf in Text und Bildern, im von Vattenfall finanzierten Archiv verschwundener Orte. Das alte Hornow lässt sich, laut Prospekt, genau wie 130 weitere Orte, mit einem interaktiven Infosauger virtuell neu erschaffen. Auf einem Landkartenteppich kann man die im Braunkohletagebau verschwundenen Orte mit besagtem Infosauger ansteuern. Wir fahren. Wir lassen die hellen neuen Häuser mit ihren solargedeckten Dächern und die strahlend weiße Kirche hinter uns. Wir verlassen Hornow und nehmen wieder Kurs auf Berlin, um Sabine Niels von den Grünen zu treffen. Wir treffen uns in Berlin-Mitte in der Böse-Buben-Bar mit der landwirtschaftspolitischen Sprecherin der Grünen und fragen sie zunächst nach ihrer, nach den grünen Kritikpunkten an der Energiestrategie 2030, gerade bezogen auf die Landnutzung.
Ich bin ja auch Mitglied im Bauernbund, also das ist sozusagen die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft des Ostens.
Ja.
Und wir sind gemeinsam gegen Braunkohletagebau aktiv und haben auch dieses Bündnis Heimat Zukunft gemeinsam gegründet und ins Leben gerufen, weil wir auch sehen, dass eben landwirtschaftliche Flächen verloren gehen, Kultur verloren geht, also dörfliche Strukturen und natürlich auch die Heimat der Sorben eben abgebaggert werden soll. Und von der Landwirtschaftspolitik her, sage ich mal, sehen wir als Bündnisgrüne aber nicht so sehr den Kontext. Also wir setzen eher darauf, dass wir sagen, was den Wasserhaushalt angeht, sind die Tagebau eine riesengroße Schweinerei. Also sind ja riesen Wassermengen, die verdunsten durch die reine Kühlung und die aus der Landschaft abgepumpt werden und sich als Sulfatfrachten auch in der Spree wiederfinden. Also wir haben eine unglaubliche Verschmutzung des ohnehin weniger werdenden Oberflächenwassers. Also teilweise fließt ja die Spree rückwärts. Wir haben sogar Klagen von Fischern im Havelland, dass man also die Auswirkungen aus der Lausitz noch bis dorthin spürt. Und das sind so die Dinge, die wir nach vorne schieben. Dann natürlich, also auf der gleichen Prioritätenstufe, auch diese Zwangsumsiedlung der Menschen. Also die, aber das ist ja das, was wir dann sozusagen wieder am Bundesrecht kritisieren. Also am Landesrecht kritisieren wir, dass dem Tagebau kein Einhalt geboten wird, was die Möglichkeit wäre. Und am Bundesrecht ist zu kritisieren, dass man eben einfach so tut, als wenn irgendein Gemeinwohlinteresse Braunkohletagebaue höher bewerten würde als die Heimat von Menschen.
Ich bin nicht richtig informiert, dass die Bundesgrünen ja auch einen Vorstoß gemacht haben, das Bergrecht zu verändern.
Genau,
jetzt.
Immer wieder.
Ich, von Ihnen, also
jede Legislatur.
Achso, ich habe es jetzt gerade aktuell
gelesen.
Das
war jetzt gerade wieder ein Anlauf. Ja, genau, das machen wir öfter. Es ist übrigens interessant, also die Landwirtschaft, Tagebau. Man verlangt tatsächlich von den Landwirten eine Abgabe auf das Wasser, was sie für das Bewässern ihrer Früchte verwenden, während man eben ein Wassernutzungsentgelt von Vattenfall nicht erhebt. Ja? Und das ist eine Diskrepanz, auf die wir auch immer wieder aufmerksam machen. Also einen riesengroßen Konzern gibt man damit indirekte Subventionen. Und Landwirte, die also tatsächlich Nahrung produzieren, also was ganz Basales für uns tun, von denen erwartet man, dass sie eben ein Wasserentgelt zahlen. Und das ist schon... Schreit eigentlich zum Himmel.
Wenn die Grünen in der Regierung wären, würden sie auf jeden Fall versuchen, da einen Vorstoß zu machen, das zu ändern und dass dieses Bergrecht sozusagen und entsprechende Nutzungsrechte von Vattenfall eben einführen, sodass es für sie Vattenfall möglicherweise ökonomisch dann auch nicht mehr so interessant wird, möglicherweise Braunkohle abzubaggern. Das könnte eine mögliche Folge sein, oder?
Gut, das könnte eine mögliche Folge sein, aber es geht ja auch erstmal darum, dass man eben tatsächlich dafür zahlen muss, wenn man Wasser nutzt.
Dann haben wir gehört, dass diese Abraumhalden, die wieder aufgeschüttet werden, dass sie über viele Jahre eigentlich landwirtschaftlich überhaupt nicht mehr nutzbar sind.
Genau.
Trifft das Ihre Einschätzung auch?
Ist das so. Und wenn man sieht, dass zum Beispiel im Ortsteil Proschim ein riesengroßer Betrieb auf alten Flächen, also auf Kippenflächen, nochmal von vorne angefangen hat, also nach 30 Jahren, glaube ich, waren das ungefähr, muss ich nochmal nachgucken, und haben also mit ganz viel Mühe dort wieder Landwirtschaft etabliert, auch mit einer Biogasanlage und so. Und die sollen jetzt wiederum abgebaggert werden. Also ich habe mich mit den Landwirten dort vor Ort unterhalten. Das ist also ein Teil von Belzo. Also da habe ich mir das von den Landwirten erklären lassen, wie mühselig das ist. Also natürlich, man kann es über Jahrzehnte nicht nutzen. Und vor allen Dingen sind ja auch die Kippenflächen immer wieder davon bedroht abzurutschen. Das ist ja auch schon passiert in der Lausitz. Gott sei Dank ist da niemand zu Schaden gekommen, weil es um Waldflächen gehandelt hat, aber sind mehrere Fußballfelder groß.
Sabine Nils ist die Dritte im Bunde. Wie auch Monika Schulz-Höpfner, die CDU-Landtagsabgeordnete und der Pfarrer Matthias Berndt aus Atterwasch, engagiert sie sich im Bündnis Heimat und Zukunft gegen den Einsatz von CCS-Technologie und gegen Braunkohletagebau.
Es ging einfach darum zu zeigen, die Lausitz ist nicht nur Braunkohle. Bei uns wird ja von der Landesregierung und auch von Vattenfall und auch den Mitarbeitern oder Leuten, die mit Vattenfall-Mitarbeitern verwandt sind, suggeriert, dass, wenn es den Tagebau nicht mehr gibt, die Lichter in der Region ausgehen. Und wir finden das so furchtbar. Das hat auch überhaupt gar keine Kraft. Niemand möchte in einer Region wohnen, die entweder am Tagebaurand lebt oder irgendwann nicht mehr existiert. Und dann, wie gesagt, man muss einfach ein deutliches Zeichen setzen, dass es Menschen gibt, die über Kohle hinausdenken können. Und auch die Argumentation, die Arbeitskräfte und das Bruttosozialprodukt, da sagen wir immer, okay, wir sagen bis 2040 aus der Kohle aussteigen. Ja? Also wir werden ja auch bewusst manchmal falsch dargestellt, als wenn wir morgen eben schon alles schließen würden in der Tagebauregion. Und da ging es uns erstmal darum, dass man, also was ich vorhin sagte, es gibt solche Konfliktfelder in der Region, also Leute, die sich bemühen, ihre Heimat zu retten und andererseits von Vattenfall oder von den Gemeindevertretern eingeworben werden und versucht werden, auf die andere Seite zu ziehen, dass die sich wieder an was festhalten können und sagen können, wunderbar, ich bin in diesem Bündnis und wir sind ganz viele. Ja? Das hat die vor allen Dingen eben so auch so einen, sollte auch so eine innere Kraft haben und dann natürlich so haben wir vorgesehen, jetzt auch wieder am Reformationstag nochmal eine Veranstaltung zu machen, wo wir Leute einladen aus der Wissenschaft, aus der Forschung zum Thema Klimaschutz, aus der Energiebranche, um dann so zu zeigen, dass also Standpunkte, die man vor 5 Jahren hatte, vor 10, vor 15, ja, durchaus verändert werden können, weil sich die Erkenntnisse verlagern.
Also wie sehen Sie die Chancen oder die Risiken, dass jetzt Jens Schwalde doch noch einen weiteren Block bekommt für ein Kohlekraftwerk, dass sie noch weiter, dass weiter das noch weiter ausgebaut wird?
Also ich denke, Jens Schwalde zu verhindern, ist ein enormer Aufwand, den dann Bürgerinitiativen betreiben müssen und wir eben als Opposition im Landtag. Aber wir sind da die einzige Fraktion. Das Verfahren läuft und das hat die Landesregierung schlau gemacht. Sie haben einfach dieses Verfahren und auch das für die neuen Tagebaue so weit geschoben, dass es nicht mehr in dieser Legislatur entschieden wird.
Sie arbeiten aber auch mit der CDU zusammen. Wir haben heute Morgen mit Frau Schulz gesprochen, ein längeres Interview gemacht.
Sie hatte mit uns dieses Bündnis Heimat Zukunft und mit dem Hans-Georg von der Marwitz. Also die habe ich sozusagen zusammengebracht, der ist Bundestagsabgeordnete. Er ist ja neu im Bundestag und kannte auch die Monika Schulz-Höpfner noch nicht, die seit vielen Jahren sich da im Land abstrampelt. Aber sie ist ja alleine. Also das ist, ich sage mal, hinter vorgehaltener Hand gibt es ungefähr 45% Kohlegegner im Landtag. Aber die sind ja an jeweilige Fraktionsvorstände, Koalitionsverträge oder woran auch immer gebunden.
Wie stehen Sie zu den Aktivisten von dem Klimacamp? Das war ja jetzt im August stattfindet.
Da war ich auch zu Besuch letztes Jahr. Finde ich ganz toll, also weil Klimacamp eben einfach genau das macht, was Bündnis Heimat Zukunft will, nämlich die Augen öffnen in Richtung Zukunft, also wo wollen wir hin und auch mittelfristig hin und nicht nur irgendwann irgendein 2 oder 1 Grad Ziel erreichen. Und das finde ich ganz toll, es sind junge Leute und die, innovativ und da sind auch diejenigen, die in der Lausitz seit zig Jahren gegen Tagebau aktiv sind, sehr froh, dass da immer wieder Leute reinkommen, die ein bisschen sozusagen frischen Wind mitbringen.
Mit den Organisatorinnen des Klimacamps treffen wir uns wenig später. Das Klimacamp ist ein Begriff in der Region bei politisch Aktiven. Das wissen wir schon, bevor wir uns mit Mona und Nelly zu einem Interview um einen Gartentisch in einem Berliner Hinterhof setzen. Sabine Niels von den Grünen, Seelsorger Matthias Berndt und die CDU-Landtagsabgeordnete Monika Schulz-Höpfner, sie alle wussten vom Klimacamp, waren und sind mehr oder weniger aktiv dabei. Wer gegen Kohle ist, der kennt sich und macht gemeinsame Sache? Dieser optimistische Gedanke bedarf freilich der Überprüfung. Sitzen Betroffene und Klimaschützer tatsächlich in einem Boot? Die Einschätzungen zur brandenburgischen Energiepolitik der Strategie 2030 ähneln sich auf jeden Fall.
Also ich finde, das ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Ja? Sie versuchen zu sagen, wir setzen natürlich auf Erneuerbare. Brandenburg ist ja, was die Erneuerbaren betrifft, auch ganz vorne dran. Aber gleichzeitig sagen sie, und wir setzen irgendwie auch noch weiter auf die Braunkohle. Und was wir immer versucht haben klarzumachen, ist, das geht nicht beides gleichzeitig. Man muss sich an irgendeinem Punkt, wenn man wirklich es ernst meint mit 100% Erneuerbaren, und das würde ich eigentlich der Regierung dann schon abnehmen wollen, dass sie da tatsächlich hinwollen, so wie ja offiziell auch die Bundesregierung, dann muss man irgendwann sagen, also entweder oder, allein schon wegen des Systemkonflikts. Ja.
Wie sähe denn für euch die Brückentechnologie dann aus? Also Sie nennen das ja immer Brückentechnologie. Würdet ihr sagen, sofort Stopp mit der Braunkohle oder auslaufen lassen bis zum bestimmten Zeitpunkt noch? Oder welche Vorstellung hättet ihr da?
Also ich würde sagen, keine neuen Tagebaue, das ist wichtig. Kein neues Kraftwerk Jens Schwalde, auch ganz wichtig, weil das läuft dann noch 40, 50 Jahre. Das kann also niemand gebrauchen und also da sind wir ganz strikt dagegen. Und die Frage, was ist mit den alten, also noch laufenden Tagebauen, die ist natürlich ganz schwierig. Also gerade auch, weil die Leute vor Ort, mit denen wir beim Klimacamp ja auch zusammenarbeiten, es da durchaus auch viele gibt, die sagen, na ja, aber es soll irgendwie ein sozialverträglicher Umbau sein und wir wollen nicht, dass plötzlich jetzt hier alle Leute die Jobs verlieren. Und das Problem, das ich sehe, ist aber, dass oft genug weiter an dem Alten festgehalten wird, weil es keine Alternativen gibt, statt wirklich zu sagen, okay, dieser Umbau kommt, es gibt keinen anderen Weg und deswegen müssen wir auch jetzt damit anfangen, sondern Leute, die gewählt werden wollen, Politiker und Politikerinnen, die gewählt werden wollen, die wollen auch keine unangenehmen Wahrheiten verkünden. Und ich fürchte, das ist eine unangenehme Wahrheit. Es wird irgendwann vorbei sein. Und dann ist es besser, jetzt anzufangen, als später eigentlich.
Man muss die Leute ja auch irgendwie abholen. Also so ein Strukturwandel, wie diese Vision der Erneuerbaren 100% sozusagen voraussetzt, der kann ja nicht von heute auf morgen passieren. Vor allen Dingen mit den Menschen, die dann wirklich seit Generationen auch irgendwie an jeden Braunkohleabbau und an die Verbrennung, an die Energieerzeugung dieser Art gebunden sind und damit aufgewachsen sind, ist ja ein Teil auch des natürlichen Umfeldes. Man muss sie auch mitnehmen. Die sollen ja nicht hinten dran bleiben in diesem Umbau.
Aber da gibt es natürlich für uns, die wir ja nicht nur ein Braunkohlecamp, sondern ein Klimacamp machen, gibt es auch noch einen anderen Aspekt drin. Und zwar den Aspekt, dass wir nicht nur grundsätzlich für das Wohl der ganzen Welt aufhören müssen, Braunkohle und überhaupt Kohle zu verstromen, sondern dass wir auch daran arbeiten müssen, insgesamt weniger Strom und Energie zu verbrauchen. Und dieses Dilemma ist natürlich eins, wo Politiker und Politikerinnen noch viel weniger dran wollen. Also die Idee von, ja, Energieeffizienz ist genauso wichtig wie der erneuerbaren Pfad, die gibt es schon seit den 70er Jahren. Bei den Erneuerbaren sind wir weiter als die wildesten Träume der Leute damals. Bei der Energieeffizienz hinken wir total hinterher. Das funktioniert nicht und ich würde sagen, es funktioniert deswegen nicht, weil es im Kapitalismus nicht funktionieren kann.
Kriegst du den Rebound-Effekt an?
Oder? Ja, auch. Aber Kapitalismus muss wachsen. Und die Produktion muss wachsen. Und der Energieverbrauch muss wachsen und so weiter. Und es ist ganz schwierig, wenn man keine systemischen Veränderungen macht, zu glauben, dass man einfach nur alles auf 100% Erneuerbare umstellen muss und dann wächst man und wächst man und wächst man weiter und dann ist irgendwie alles gut. Das stimmt leider auch nicht.
Was wäre die Alternative? Was kann und will das Klimacamp unter diesem Gesichtspunkt auch sein oder auch vorleben und vermitteln?
Ja, also du hast das ja jetzt gerade schon gesagt, so was wollen wir vermitteln, was wollen wir vorleben? Also es geht ja auch sehr stark um diesen edukativen Prozess. Wir wollen es nicht so von außen aufstülpen, sondern wir wollen mit den Leuten zusammen, soll man ein bisschen an dieser Vision arbeiten und die auch irgendwie praktikabel machen für alle.
Also zum Beispiel mit Menschen gemeinsam tatsächlich daran arbeiten, wie würde ein Leben aussehen, das nicht auf ständig neuen technologischen Errungenschaften aufbaut, die jeder sofort haben will und haben muss. Wie ist eine Vorstellung von einem guten Leben möglich, das nicht darauf basiert, dass man ständig wachsende Innovationen und wirtschaftliche Leistung hat. Und die Idee dabei ist zu sagen, okay, wir schauen uns an, wie funktionieren demokratische Strukturen und wie könnten die anders funktionieren, weil das auch dazu gehört. Also die Frage so, wie organisieren wir uns, welche Form von Politik brauchen wir, um vielleicht auch kleinteiliger leben zu können. Also zum Beispiel arbeiten wir mit dem Konsensprinzip, wie funktioniert das in größeren Gruppen, wie organisiert man sich da. Dann aber auch, wie erleben wir selbst den Bau von Kompostklos und Solaröfen und sozusagen nachhaltigen Arten zusammenzuleben. Also so ein bisschen so hands-on, was würde das eigentlich bedeuten? Und gleichzeitig aber natürlich schon auch an den größeren Visionen diskutieren. Also was für gesellschaftliche Strukturen brauchen wir, was für Wirtschaftsstrukturen brauchen wir, um so etwas überhaupt möglich zu machen. Und ich denke, was da wichtig ist, ist zu sagen, wir fangen ja erst an. Wir alle können uns fast gar nicht mehr vorstellen, also ich vielleicht gerade noch so, aber die meisten Leute in den Klimacamps sind jünger, können sich oft gar nicht mehr vorstellen, dass es zu dem System, in dem wir leben, überhaupt eine Alternative gibt. Und das Wichtigste an solchen Camps ist eigentlich, dass die Menschen erstmal auf die Idee kommen, ja, es könnte anders sein. Wie das genau aussieht, dafür müssen wir erstmal die Strukturen schaffen, um das erarbeiten zu können. Deswegen auch die Idee, dass man selbstorganisierte Strukturen hat, wo Menschen dann auch auf Ideen kommen. Und wir müssen jetzt nicht mit den fertigen Antworten ankommen, sondern wir müssen überhaupt erstmal anfangen, Strukturen zu schaffen, wo wir darüber nachdenken können, dass es auch anders geht.
Das Klimacamp findet im August in Jenschwalde statt. Nahe dem Kraftwerk, das jährlich fast 11 Millionen Tonnen Braunkohle verbrennt und dabei 24 Millionen Tonnen Kohlendioxid freisetzt. Jenschwalde ist das drittschmutzigste Kohlekraftwerk in der Europäischen Union. Es ist aber eben auch Arbeitsplatz für Menschen aus der Region, ebenso wie der angrenzende Tagebau. Kommen die Leute aus Jenschwalde, Atterwasch, Proschim oder Schleife ins Klimacamp? Oder begegnen sie den Aktivisten mit Skepsis? Oder reicht die eigene Betroffenheit, die Angst davor, abgebaggert zu werden, als Brücke, um sich mit den Klimaschützern ins gleiche Zelt zu setzen?
Ja, ich meine, generell kann man schon sagen, dass es sicherlich einige Vorurteile im Vorfeld gab. Von beiden Seiten auch, würde ich sagen. Also von uns aus genauso wie von der einheimischen Seite so sehr oder der Leute in dem einheimischen Umfeld. Aber ich denke, dass uns das eigentlich schon bis zum gewissen Grad sehr gut gelungen ist, so eine Brücke zu schlagen, die dann auch von beiden Seiten begangen wurde. Also wir haben sowohl aktive Teilnehmer oder auch Mitgestalter gehabt, wie auch spontan Besuch aus der Umgebung, aus der Dorfgemeinschaft, die einfach auch neugierig waren. Also die haben dann, wir hatten so ein bisschen auch diese Idee, okay, wir kommen jetzt nicht so aus dem Nichts und setzen uns dahin und dann gehen wir nach zwei Wochen wieder, sondern wir möchten da auch was anstoßen und möchten aber uns auch offen zeigen, um da so an Kontakte zu knüpfen. Also wir sind im Vorfeld auch ein paar Mal hingefahren und das hat irgendwie auch dann...
Ja. Wir waren beim Feuerwehrfest im Nachbardorf, wir haben ein Fußballspiel gehabt, Dorf gegen Camp.
Ja, die Küche hatte regen Austausch über sorbische Rezepte mit ansässigen Hausfrauen.
Die sorbische Dame, deren Namen ich jetzt leider gerade vergessen habe, die ältere Dame aus Proschim, die hätte auch gerne das Camp bei sich gehabt. Wir machen es jetzt doch nochmal in Jenschwalde. Genau, Frau Peng.
Die war aus Schleife.
Die ist aus Schleife. Frau Peng aus Schleife. Mhm. Die wollte eigentlich wirklich, dass das Camp darüber kommt. Wir haben es jetzt doch nochmal in Jenschwalde gemacht, weil es einfach auch näher am Kraftwerk ist. Mhm. Ich würde sagen, es war insofern ein Erfolg, weil auch klar war, wir haben uns darauf eingelassen, auf die Frage, welche Art von Aktion ist was Leute dort mittragen können. Und zwar haben alle sich darauf eingelassen, also auch Leute, von denen man das vielleicht normalerweise gar nicht erwarten würde oder sowas. Alle haben gesagt, doch, das ist wichtig, dass wir das gemeinsam machen.
Und das, obwohl möglicherweise eure Position, also dieser zum Beispiel dieser kapitalismuskritische Aspekt, ne? Da bin ich nicht sicher, dass sich der bei jedem Einzelnen auch nur ansatzweise wiederfinden lässt, von den Leuten, die aber natürlich in dem Punkt gegen Braunkohle zu sein, keinen Deut breit weichen würden. So, ne? Aber so weit reicht es dann eben nicht. Und trotzdem gab es einfach was Gemeinsames.
Ich denke schon. Und ich meine, dass sorbische Dörfer abgebaggert werden, ist ja auch etwas, was mit Kapitalismus zu tun hat. Und was damit zu tun hat, dass Regionen, die als nicht so dicht besiedelt und wirtschaftlich abgehängt gelten, da kann man es ja machen, da kann man die großen Industriebetriebe hinsetzen und sowas. Und ich glaube, das ist für viele Leute auch leicht zu begreifen. Es ist natürlich immer die Frage, wenn man diese großen Wörter benutzt, man muss vielleicht nicht mit Kapitalismus oder nicht um sich werfen. Ich glaube, das, was dahinter steht, also die zerstörerische Kraft dessen, das bekommen die Leute am eigenen Leib mit. Also da habe ich eigentlich überhaupt keine Ängste, dass es da große Gräben geben könnte. Natürlich, wie man drüber redet, was man sonst so in seinem Leben macht, wovor man Angst hat, mag sich teilweise unterscheiden. Aber wenn man genauer hinschaut, sind es oft auch ähnliche Probleme, die die Leute haben. Also auch hier in Berlin sind die Probleme, dass Menschen immer mehr weichen müssen, die sozusagen nicht dieser Verwertungslogik ganz entsprechen oder sowas. Ja. Also das können die Leute in Berlin ja auch verstehen, wie es teilweise den Leuten dort gehen muss.
Damit sind wir schnell bei einem Punkt, der Nelly und Mona wichtig und eine wesentliche Motivation für das Klimacamp ist, der Kampf um soziale Gerechtigkeit.
Was versteht ihr darunter? Was verbindet ihr damit?
Im sozialen Gerechtigkeitsanspruch geht es auch so ein bisschen darum, wie verteile ich also gerecht den Zugang zu Ressourcen, wie verteile ich gerecht Sänftigung meiner Bedürfnisse und wie macht es auch so für die Gemeinheit verträglich so? Also es ist jetzt nicht so, dass, also was wir momentan ja so ein bisschen haben, ist dieses Ungleichgewicht zwischen ganz viel geht zu wenigen. Wie kann ich das ein bisschen ausbinden, damit halt neben nicht so viel Defizit auf der anderen Seite besteht?
Und ich denke, was uns da auch wichtig ist, ist der globale Blick. Also zu sagen, soziale Gerechtigkeit kann nicht nur für Menschen in Deutschland gelten. Also muss es auch, und das ist uns auch sehr wichtig, also dass wir nicht die Leute vergessen, die da in der Lausitz sitzen und sozusagen wirtschaftlich und sozial abgehängt werden oder sowas. Aber eben auch die Frage, was heißt es denn, wenn wir einfach so weitermachen wie bisher? Was heißt es für die ganze Welt? Wie ungerecht ist das und was können wir dagegen tun? Und da würde es zum Beispiel heißen, dass wir zu einem Lebensstil kommen. Und das ist jetzt die Frage, ob individuell oder als Gesellschaften, wo wir zum Beispiel nicht mehr als 2 Tonnen CO2 pro Person pro Jahr verbrauchen. Und das würde aber bedeuten, dass die meisten Menschen hier viel verändern müssten. Und das schafft Ängste. Das ist total verständlich. Ich glaube, wir jeweils individuell, für uns bedeutet das auch sehr viel. Aber auch dafür ist so ein Camp gut, weil da kann man nämlich erleben, dass man auch was dafür bekommt, wenn man es anders versucht. Dass es ja nicht bedeutet, man wird jetzt ganz defizitär, man verzichtet auf ganz viel und kriegt nichts zurück. Sondern, dass es notwendig ist, auch Strukturen zu schaffen, wo Leute gerne sein möchten und sagen, ja, das ist ja tatsächlich eine Alternative. Und da gibt es tatsächlich, obwohl ich natürlich auf Dinge verzichten muss, das ist immer so, man muss, wenn man was Neues kriegt, dann verzichtet man oft auf was Altes oder so. Obwohl ich auf was verzichten muss, ist das vielleicht auch Lösungen für Probleme wie totale Überarbeitung, nicht genügend Freizeit oder sowas. Ne?
Wie steht ihr denn dann vor diesem Hintergrund jetzt zu regenerativen Energien, wenn ich an Windräder denke, Neodymabbau in China, soziale Gerechtigkeit ist eigentlich unvereinbar damit oder nehme ich an, oder Lithium für Akkus aus Bolivien?
Also das Problem ist ja eines des Vergleichs. Also was ist schlimmer? Das würde ich schon sagen, das muss man machen. Also da geht kein Weg dran vorbei. Und gleichzeitig aber das, was ich vorher ja auch schon meinte, wir kommen nicht drum rum zu sagen, dass wir insgesamt weniger verbrauchen müssen. Weil auch die regenerativen Energien schaffen Rohstoffverbrauch, den wir uns auf Dauer auf diese Weise nicht leisten können. Das heißt, was wir eigentlich lernen müssen, ist im Gleichgewicht mit der Welt um uns herum zu leben, und zwar der ganzen Welt.
Ja. Entschuldige, wenn ich unterbreche. Gibt es da Vorbilder schon irgendwie?
Also zum Beispiel finde ich, ein Vorbild ist die Regierung von Ecuador und die Bevölkerung von Ecuador, die sagen, wir wollen das, was unter dem Yasuni-Nationalpark ist, nicht extrahieren, weil wir glauben, dass das für die ganze Welt schlecht ist, aber wir brauchen die Solidarität des Restes der Welt dafür, um das zu tun. Das ist sozusagen so ein Versuch zu sagen, wir gehören alle zusammen. Wir müssen gemeinsam dran arbeiten und wir müssen dann überlegen, worauf müssen wir verzichten, wenn wir zum Beispiel auf dieses Öl und diese Bodenschätze verzichten. Aber was gewinnen wir daran auch? Das meine ich mit so einer globalen Verzahnung. Und in kleinerem Maßstab, man kann auch in kleinem Maßstab was tun.
Ja, was in den Medien gerne hochgehalten wird, ist Feldheim zum Beispiel als erstes autarkes Dorf Deutschland. Da kann man sicherlich, also ich sehe da auch viele Kritikpunkte, aber die versuchen zumindest schon mal so einen in sich geschlossenen Energiezyklus aufzubauen oder das mal so ein bisschen auszuprobieren, was gibt es für Möglichkeiten jetzt gerade schon mit den Technologien, die jetzt auf dem Markt sind. Ich meine, Träumen von der Zukunft, alles wird noch effizienter und wir können auch mit weniger Ressourcenverbrauch erneuerbare Energien herstellen. Das hoffen wir, dass wir da bald hinkommen, aber dennoch gibt es ja schon eine ganze Palette an Möglichkeiten, wo zum Beispiel auch mit Biomasse gearbeitet wird, in Kombination mit Windkraft, in Kombination mit ein bisschen Solar für den Eigenverbrauch und eben die Nahwärmeversorgung. Das sind so kleinere Energiesysteme, die man schon mal so ein bisschen betrachten könnte, auch einfach als Inspiration, für was vielleicht auch mal für Berlin irgendwann möglich sein könnte. Und um trotzdem in kleineren Systemen zu denken. Wir wollen ja eben nicht wieder so eine große, zentral gesteuerte, aufgeplusterte Energieerzeugung haben.
Ich wollte gerade sagen, damit wäre man dann wieder bei der Struktur. Mhm. Weil wenn sozusagen diese Innovation, die ja häufig klein anfängt, ne, irgendwann sozusagen diesen Effekt, weil es gelernt ist, ne, dieser Mechanismus mehr und größer und weiter und schneller und, wieder neu lostrampelt, dann hat man möglicherweise den Vorreiter gegeben für etwas, was man definitiv angetreten ist zu bestreiten. Ne?
So. Und das ist auch die Gefahr, die in dieser Euphorie in Bezug auf Deutschland ganz vorne bei der Energiewende und wir sind wieder mal die Größten und die Expertschlager und was weiß ich was. Es sollte ja gerade nicht darum gehen, dass wir dieses System einfach immer weiterführen und immer weiterführen, statt und zwar einfach nur mit erneuerbaren Energien, sondern anzufangen oder weiterzumachen da, vielleicht bei was ich vernetztes Denken nennen würde, nämlich das, was Nelly auch gerade gesagt hat. Also zu schauen, wie können die Dinge ineinander greifen, so dass es insgesamt nicht immer mehr wird, sondern vielleicht weniger wird. Ja? Und das vielleicht sogar oben dran oder vorne dran zu stellen, als die Aufgabe, die wir haben, ist zu sagen, wer kann am besten weniger verbrauchen?
Wir sprechen mit Nelly und Mona viele weitere Punkte an, die auch im Klimacamp diskutiert werden können und wahrscheinlich werden. In der Lausitz oder in einem der anderen Camps dieses Sommers. Mona freut sich besonders,
dass es dieses Jahr zum ersten Mal in allen drei wichtigen und großen deutschen Braunkohlerevieren Klimacamps gibt. Und das ist auch ein Zeichen, dass sich da was verändert, dass so dieses Ausblenden dieser Problematik nicht länger stattfindet hier in diesem Land. In anderen Ländern, in England hatten sie schon 2006 damit angefangen. Ja, und hier hat das alles etwas länger gedauert, aber jetzt ist es da.
Ganz in der Nähe vom Hambacher Forst, wo Aktivisten den Wald besetzt haben, um seine Zerstörung für die Braunkohlewirtschaft zu verhindern, findet in Mannheim Anfang August ein Klimacamp statt. Der dritte Ort, an dem Zelte für den Klimaschutz aufgeschlagen werden, ist Hohenmülsen in der Nähe von Leipzig Ende August. Das Lausitzer Klimacamp liegt zeitlich dazwischen Mitte August. Unabhängig von diesen Terminen und in dem Wissen, dass die Schattenblick-Redaktion auch aus dem Hambacher Forst berichten wird, verabschieden wir uns von Nelly und Mona in der Gewissheit, Nachlese nimmt kein Ende, nur weil Block, Band und Kopf gerade satt gefüllt sind.